Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wir wollen in Berlin die Nummer 1 sein. Wenn jemand nach Berlin kommt und sich fragt, welche Zeitung lese ich, dann möchte ich, dass die Berliner Zeitung diejenige ist, von der dieser Mensch das Gefühl hat, die hat die Stadt am besten verstanden, die stellt die richtigen Fragen und die gibt Antworten auf die Probleme oder die Fragen, die jemand hat, wenn er nach Berlin kommt. Und von dieser Zeitung wird er am besten unterhalten.
Die Chefredakteurin der Berliner Zeitung, Brigitte Fährle, im Juni 2012, kurz nach ihrer Amtsübernahme hier im Medienmagazin geäußert. Was ist nun aus diesem Vorsatz eigentlich geworden? Warum gibt es jetzt eine Image-Kampagne der Berliner Zeitung mit dem Claim, Berliner Zeitung sagt alles? Was sagt das eigentlich? Sind die Verkaufszahlen doch nicht so gut oder gehört Klappern eigentlich nur zum Handwerk? Dazu gleich mehr in dieser Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 2. November 2013. Außerdem hören Sie ein Interview mit der ersten Preisträgerin des Journalistenpreises Langer Atem und lassen uns hinter die Kulissen beim Ringen um einen ARD-ZDF-Jugendkanal führen und das alles natürlich wie immer bei uns.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Berlin kennt ja mehrere Tageszeitungen, da sei der Tagesspiegel genannt oder auch die Berliner Morgenpost. Aber es gibt auch eine Zeitung, die heißt BZ, einfach so wie Berliner Zeitung. Aber das ist jetzt nicht die Berliner Zeitung, um die es gleich gehen wird. Die BZ gehört zu Springer und ist seit über 130 Jahren angeblich jetzt in diesem Moment die größte Zeitung Berlins. Aber wir haben gehört von Brigitte Fährle, sie wollte mit ihrer Berliner Zeitung, die 1945 entstand, lange Zeit von der DDR sozusagen herausgegeben wurde, von der Bezirksleitung der SED, dann durch die Wendewirren in mehrere Hände gelangt, bei Gruner und Jahr gelandet, dann wollte Holzbrink kaufen, durfte aber nicht, dann waren es Finanzinvestoren und nun gehört sie, die Berliner Zeitung, zu Neven Dumont. Und das ist nun eine Frage, wenn man denn die Nummer 1 sein will, wir haben es ja gerade gehört, ist es tatsächlich so? Ich bin gestern vorbeigefahren im Berliner Verlag am Alexanderplatz und fragte die Chefredakteurin.
Ja, wir sind als Abo-Zeitung in Berlin die Nummer 1 auf dem Markt und das sind wir auch geblieben und das ist auch gut so. Und wir sind, glaube ich, in Berlin in den letzten Monaten bedeutender geworden. Wenn ich gesagt habe Nummer 1, dann meinte ich nicht nur die Auflage, sondern ich meinte auch damit, dass wir sozusagen von der Themensetzung her, von dem her, worüber die Leute sprechen, von der Recherche, von der Reportage, dass wir da die Nummer 1 sind in Berlin. Und da sind wir ein ganz großen Schritt weitergekommen, wie ich finde. Wir haben sehr viel mehr Berlin-Themen, interessantere Berlin-Themen im Blatt. Wir bespielen vor allen Dingen die großen Plätze der Zeitung viel, viel stärker mit Berliner Themen. Die Seite 3, die große Reportage, den Leitartikel. Also ich bin für die 17 Monate, die ich jetzt im Amt bin, sehr zufrieden.
Nun haben Sie eine neue Image-Kampagne, seit 16 Jahren die erste wieder, die man ernst nehmen kann. Vorher haben die Finanzinvestoren hier nur rausgeholt und jetzt versuchen sie wieder auch für die, ich sag mal, Klappern gehört zum Handwerk, Theorie, etwas zu machen, um möglicherweise doch deutlicher werden zu lassen, dass die Berliner Zeitung eigentlich eine kaufwerte Zeitung ist.
Wir haben ja mit der Kampagne etwas gemacht, was gar nicht neu ist, sondern was im Grunde zu etwas Altem zurückgeht. Also wir haben gesagt, was ist denn eigentlich unsere Kernaufgabe? Und unsere Kernaufgabe ist, guten Journalismus zu machen. Und wie macht man guten Journalismus? Natürlich mit Qualifikation und so weiter, aber vor allen Dingen mit Haltung. Und darauf haben wir uns zurückbesonnen, im Grunde genommen alles Modische, alles Neue weggelassen, sondern haben uns komplett reduziert auf das, was das Allerwichtigste ist im Journalismus, nämlich die Haltung. Daraus haben wir Überschriften entwickelt und zu diesen Überschriften haben wir Köpfe gesucht oder gefunden in der Redaktion und haben genau das versucht, den Leuten klarzumachen. Das Wichtigste an der Berliner Zeitung sind die Köpfe und das Besondere an der Berliner Zeitung sind die Köpfe, also die Menschen, die diese Zeitung machen. Das ist im Grunde die Urform und bar jeden Schnickschnacks haben wir gesagt, das wollen wir eigentlich zeigen. Und wir haben auch die Seite 1 unserer Zeitung, das ist vielleicht gar nicht so vielen aufgefallen, ein Stück wieder reduziert und auch da den modernen Schnickschnack weggenommen. Wir haben die ganzen Teaser und Kleinteile entschlackt und haben wieder das purer und eleganter und klarer gemacht. Insofern glaube ich, es geht überhaupt nicht darum, ständig irgendetwas Neues, neue Schnörkel zu erfinden, sondern sich gelegentlich zurückzubesinnen auf das das Eigentliche und auf die Urform und auf das Wahre und Echte im Journalismus. Und das ist meiner Ansicht nach die Haltung.
Mit welchem Ziel?
Mit dem Ziel, in der Stadt klarzumachen, hinter diesem Produkt steckt sehr viel Arbeit, hinter diesem Produkt steckt sehr viel Herzblut, sehr viel Engagement und das ist etwas wert. Und mit dem Ziel, uns Leuten bekannt zu machen, die uns noch nicht kennen. Wir haben sehr treue Leser, aber es gibt immer noch sehr, sehr viele in der Stadt, die zwar wissen, dass es die Berliner Zeitung gibt, aber die uns nicht kennen und denen wollten wir uns sozusagen vorstellen.
Die Tatsache, dass Sie jetzt mit Köpfen agieren, hat für mich zwei Effekte. Zum einen eine gewisse Verantwortung desjenigen, der für die Berliner Zeitung tätig ist. Der ist also nach außen hin sichtbar und wird sich möglicherweise noch stärker konzentrieren auf die besten Stories und die beste Qualität. Und andererseits kriegt man natürlich als Leser dann auch ein Gesicht zu dem Produkt und kann sich dann möglicherweise auch in bestimmten Fällen direkt an bestimmte Menschen wenden, hat also eine etwas persönlichere Bindung zu einem Produkt, was täglich ja mit vielen Artikeln erscheint. Ist das möglicherweise auch so ein bisschen die Absicht, die Leser stärker ins Blatt zu bringen, aufgrund der Tatsache, dass man so eine etwas vertrauensvollere Atmosphäre herstellt?
Vertrauen ist das richtige Wort. Es geht wirklich darum, dass die Leser einen Text nicht als etwas Abstraktes wahrnehmen, sondern dass sie merken, da hat ein Mensch dran gesessen. Ein Mensch mit Fehlern und Schwächen natürlich auch, aber vor allen Dingen ein Mensch mit Qualifikation, mit Herzblut, mit Leidenschaft. Und um das noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen, haben wir mit den Kollegen hier diese Köpferkampagne entwickelt. Was mich wahnsinnig gefreut hat, war, dass wirklich alle Lust hatten mitzumachen. Und wenn Sie sich das mal überlegen, was das bedeutet. Es bedeutet eine ganz, ganz hohe Identifikation mit dieser Zeitung, auch mit der Qualität dieser Zeitung, mit diesem Produkt und die Bereitschaft, sich wirklich direkt auch mit den Lesern zu konfrontieren. Also jeden Tag zu überlegen, wer sind meine Leser und was brauchen die und was erwarten die von mir und was wollen die von mir. Natürlich auch den Lesern mal was zuzumuten und sie zur Kritik rauszufordern, das gehört genauso dazu. Aber eben diese Bindung zwischen der Zeitung und ihren Lesern, der nicht über den abstrakten Inhalt, sondern wirklich über die Kommunikation mit den Schreibern passiert, das war schon eine Absicht, ja.
Und jetzt kommt unser Killerblick und ich weiß, ihr könnt den bohrenden Blick. Gebt mir den bohrenden Blick. Kommt nach vorne, kommt näher. Ja, das ist der bohrende Blick. Übung 3, das kritische Nachfragen. Stellt euch vor, in einer deutschen Stadt soll ein Flughafen gebaut werden, der in 3 Jahren...
In 3 Jahren? In 30 vielleicht.
Was ist mit den Flugrouten?
Wie lang muss Tegel jetzt noch offen
sein? Was sagen die Anwohner?
Aber darum war der nicht mal ganz woanders geplant?
Was ist mit der Kunst am Bau?
Darum geht's doch gar nicht. Also ich möchte einfach...
Vor allem, wer verdient eigentlich da drin?
Und ist schon anders... Schluss! Das ist doch völlig egal, ist doch nur eine Übung.
Uns ist nie was egal. Hm. Ich hab falsch geguckt. Sind so aufgeregt.
Das ist der neue Kinospot der Berliner Zeitung von der Agentur Kretschmer Johansen und Kretschmer Strategische Kommunikation in Auftrag gegeben worden. Wir hören gleich mehr von dieser Agentur. Und den Link zu dem Kinospot twitter ich Ihnen auch gleich noch. Weil der ist natürlich besser anzusehen als nur anzuhören. Radio 1 mit dem Medienmagazin und vielleicht erinnern Sie sich, Mitte der 90er Jahre, da warb die Berliner Zeitung so im Radio.
Anspruchsvoller Journalismus, spannende Kontroversen, erstklassige Reportagen und das alles im übersichtlichen Layout der Berliner Zeitung.
Das ist ja eine Sache, die gilt eigentlich heute immer noch. Anspruchsvoller Journalismus im übersichtlichen Layout der Berliner Zeitung. Da kann man ja als Werbeagentur eigentlich kaum etwas Neues machen und man muss ja neue Akzente setzen, sonst könnte man ja die alte Werbekampagne irgendwie weiterführen. Aber es gab ja offenbar ein Defizit und ich fuhr 4 Kilometer Luftlinie entfernt, sitzt die Agentur am Potsdamer Platz von der Berliner Zeitung entfernt, Johansen und Kretschmer, strategische Kommunikation, und fragte zunächst erstmal Alexander Lang. Er ist dort Seniorberater Marken- und Unternehmenskampagnen, was er gemacht hat, um da möglicherweise alte Werte der Berliner Zeitung und ein neues Image miteinander zu kombinieren.
Relativ einfach, indem wir bei den Radiospots versucht haben, wirklich die Brücke zum Konsumenten zu schlagen und wirklich den Mehrwert, der sich aus dieser besonderen Haltung des Journalisten bei der Berliner Zeitung für den Leser ergibt, herauszustellen. Und da haben wir mit der Chefredaktion zusammengesessen und überlegt, was sind denn Geschichten, die in den letzten Jahren erfolgreich gelaufen sind oder überhaupt in der Zeitung gelaufen sind, wo man gemerkt hat, dass die Geschichte, die am Ende in der Zeitung stand, eben so, wie sie da stand, nur stehen konnte, weil der Journalist eine bestimmte Haltung hatte. Und ein Beispiel ist der Maxim Leo, der halt sich tatsächlich hat zwei Nächte einschließen lassen in einer Ausnüchterungszelle, einfach um rauszufinden, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man eine Nacht in so einer Zelle verbringt. Denn das ist was, was man relativ häufig, gerade auch in Berlin, dann doch irgendwie liest in einem Artikel. Da saß der eine dann, aber der wollte wirklich wissen, wie fühlt sich das an, in diesem kalten Raum zu sitzen und zu wissen, jetzt ich kann nicht raus, wenn ich raus wollte. Und genau das ist eine von den Geschichten, die wir dann einfach in die Radiospots überführt haben.
Ja, es stimmt. Ich war im Knast. Die ganze Nacht auf einer harten Holzpritsche in der Ausnüchterungszelle. Okay, ich gebe zu, dass ich es freiwillig gemacht habe. Ganz ehrlich, sowas ist mir eine gute Geschichte eben wert.
Das Besondere an der Berliner Zeitung sind die Menschen, die sie machen. Berliner Zeitung sagt alles.
Ja, aber was sagt das? Erstmal muss ich Ihnen sagen, dass wir dafür kein Geld einnehmen, was ich eben gerade gemacht habe. Aber wenn man über Werbung redet, dann muss es einfach auch mal möglich sein, Werbung zu spielen. Auch wenn jede Werbung dann irgendwie dann doch wieder Werbung ist. Aber ich will Sie so ein bisschen hinter die Kulissen führen, weil dann wirkt vielleicht Werbung doch anders, als es sich die Strategen überlegt haben. Werbung transparent, wie wurde diese Image-Kampagne konstruiert? Und da ist natürlich zuerst die Frage, in welchem Zustand war die Berliner Zeitung rein marketingtechnisch? Wie hat also diese Agentur Johansen und Kretschmer da drehen müssen? Was hat sie vorgefunden? Und dazu gestoßen ist auch noch Sabine Steuerwald. Sie ist Leiterin der Abteilung, in der das Projekt Berliner Zeitung umgesetzt wurde. Und hören wir, was sie zu sagen hat.
Also natürlich haben wir selber auch am Anfang des Projektes unser Bild von der Berliner Zeitung gehabt und haben das in dem Prozess mit einfließen lassen, haben aber auch immer natürlich versucht, das entsprechend nochmal zu spiegeln mit der Sichtweise, die das Haus selber, also die der Berliner Verlag selber auf die Berliner Zeitung hat. Und wir haben in diesen Positionierungsprozess haben wir auch das Bild der Leser mit einfließen lassen durch eine Online-Befragung.
Was ist da rausgekommen? Wie war die Berliner Zeitung vor dem 28. Oktober für Sie?
Die Berliner Zeitung war, bevor wir angefangen haben, eigentlich mit einem relativ diffusen Markenbild versehen. Also die Quintessenz der Studien, die wir zur Verfügung hatten oder die wir auch selbst gemacht haben, war, wer die Zeitung liest, findet sie meistens gut und wer sie nicht liest, weiß eigentlich gar nicht genau, wofür sie steht. Und genau das war der Anknüpfungspunkt für uns, aber auch für die Chefredaktion und für die Verlagsleitung zu sagen, deshalb gehen wir in diesen Prozess und versuchen genau das zu identifizieren, bevor wir Werbemittel einsetzen, um nach draußen zu gehen.
Sie haben den Claim der Berliner Zeitung verpasst, Berliner Zeitung sagt alles. Sehr doppelsinnig. Wie sind Sie drauf gekommen?
Eigentlich war das, was ist das, was die Berliner Zeitung mit dieser Stadt verbindet oder was ist ihre Rolle in der Stadt? Und wir haben gesagt, eigentlich trifft der Name wirklich genau das, was als Positionierung in Bezug zur Stadt dann auch am Ende stehen muss. Insofern sagt der Name alles. Und wir haben relativ schnell in den Workshops, die wir gemeinsam mit den Mitarbeitern gemacht haben, herausgefunden, dass gerade die Meinungsvielfalt, gerade dass die Offenheit der Zeitung etwas ist, was sie besonders macht und was sie sich auch selbst als Identität erhalten hat, zu sagen, wir trauen uns, alles zu sagen. Oder das ist auch unser Auftrag, den wir uns selber immer wieder geben als Journalisten, auch die unangenehmen Fragen zu stellen und genau darin dann eben auch zu sagen, die Berliner Zeitung sagt alles.
Dann haben Sie etwas gemacht, was jetzt wahrscheinlich im Werbe-PR-Bereich jetzt nicht neu ist, aber für so eine Tageszeitung, die täglich erscheint, mit vielen Autoren, mit vielen Artikeln, immer wieder neue Produkte auf den Markt wirft, auch online präsent ist, hier Personen zu verknüpfen mit dem Produkt. Also Protagonisten uns Lesern zu zeigen, seht her, das sind die, die diese Zeitung machen. Warum diese Personalisierung?
Das ist letzten Endes dem wirklich Positionierungsprozess geschuldet gewesen, dass wir eben gemerkt haben, also das, was die Berliner Zeitung eben besonders macht, ist die Art von Journalismus, die sie bietet. Und der kommt natürlich aus den Köpfen der Redakteure. Und von daher war das nur konsequent, eben diese Köpfe zu zeigen und diese Köpfe auch in dieser besonderen Art zu zeigen. Also wir waren auch von Anfang an auch mit der Chefredaktion und der Geschäftsleitung da auf einer Linie, dass es nicht darum gehen kann, nun sagen wir mal, gefällige Hochglanzbilder in die Stadt zu bringen, sondern man wirklich den Charakter der Menschen oder den Charakter der Zeitung über den Charakter der Menschen eben zeigen muss.
Das sind große Porträtaufnahmen, die teilweise, ich sag mal, sehr lustig auch daherkommen, mit verzerrten Gesichtern, mit Grimassen geradezu. Gab es da aus Ihrer Perspektive große Überredungskunst, um die Journalisten da
dazu, erstens zu gewinnen, sich überhaupt erst plakatieren zu lassen und dann vielleicht auch ein bisschen skurril.
Nee, das war tatsächlich kein Problem. Es war so, dass wir schon im Konzept festgelegt haben, dass wir Journalisten der Berliner Zeitung abbilden wollen in allen Altersgruppen, aus allen Ressorts und deswegen mit der Chefredaktion zusammengesessen haben und wir hatten diese 6 Headlines, die eben genau das, wofür die Zeitung steht, zum Ausdruck bringen. Also zum Beispiel lässt einfach nicht locker oder glaubt wirklich nicht alles oder hält jedem Blick stand, waren halt so 3 der zentralen Headlines, die wir zuerst hatten. Und dann haben wir mit der Chefredaktion gemeinsam überlegt, welcher Journalist steht wirklich dafür. Also wir haben nicht geguckt, wer sieht so aus, dass wir ihn gerne auf einem Plakat sehen würden, sondern wir haben gesagt, wer von den Redakteuren in der Berliner Zeitung steht denn dafür, wirklich nicht locker zu lassen? Oder wer kennt eigentlich kein Pardon? Und haben dann die konkret angesprochen und haben gesagt, das ist doch das, was du hier, also was dich besonders macht als Redakteur. Das ist doch ein bisschen eine Beschreibung auch von dir als Journalist. Hast du nicht Lust, damit für die Berliner Zeitung rauszugehen? Und das waren alle einverstanden.
Aber Sie sind direkt auch ans Produkt gegangen. Die Seite 1 ist anders, bis hin zum Bärchen. Also das ist schon mal, glaube ich, ein großer Vertrauensvorschuss der Zeitung selbst, weil normalerweise dürfen hauseigene Layouter da nur ran, beziehungsweise ganz große Künstler, die schon 20 Preise abgefasst haben, wo man sagt, damit kann man sich zusätzlich schmücken. Wie sind Sie da vorgegangen? Warum haben Sie da jetzt mehr Weißraum drin? Warum ist da das Bärchen anders als vorher?
Ich glaube, das ist tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass wir so früh gemeinsam angesetzt haben, mit den Mitarbeitern zusammen daran zu arbeiten, zu sagen, das ist die Berliner Zeitung, dafür steht sie. Und dass wir damit dann auch ein Kriterienset hatten, wo wir sagen konnten, es geht nicht nur darum, Plakate zu entwickeln, die dem entsprechen, sondern wir können jetzt auch überlegen, entspricht das Layout dem eigentlich? Und die Überarbeitung der Seite 1 haben wir in ganz enger Zusammenarbeit mit eben der hauseigenen Artdirektion gemacht und haben uns mit denen hingesetzt und haben gesagt, wenn das ist, was uns wichtig ist und wie diese Zeitung aussehen soll, dann müssen wir auch darüber sprechen, ob das Printprodukt, was ja nur eine mögliche Art der Berliner Zeitung ist, ob dieses Printprodukt in dem Anspruch eigentlich genügt.
Also zentral war zum Beispiel diese nochmal die Frage der Wertigkeit, also wirklich diese Qualitätspositionierung, die die Zeitung eben oder die Marke haben soll, war eben was in der Überarbeitung des Visuellen dann eine zentrale Rolle gespielt hat, dass wir eben zum Beispiel den Schlagschatten in der Logoschrift weggenommen haben, um dadurch, dass es eben einfach dadurch eben klarer wird im Auftritt eine höhere Wertigkeit hat oder eben auch das sogenannte Bärchen oder eben das Signet der Berliner Zeitung ist in der ursprünglichen Variante deutlich filigraner gewesen, was dann aber im Druckverfahren die Konsequenz hat, man sagt dazu sub zu, also dass man dann eben, gerade wenn es kleiner wird, den Bären in seiner Form eben nicht mehr klar erkennen konnte. Und das sind eben zum Beispiel 2 Aspekte, wo wir Hand angelegt haben und sehr sorgsam versucht haben, wiederum alles, was prägend für die Marke ist, zu erhalten und sie dennoch zu modernisieren und diese Qualitätspositionierung wieder stärker zum Ausdruck zu bringen.
Und welche Rolle spielt der Weißraum? Also das muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Das ist das, was tatsächlich weiß bleibt beim Druck.
Na, wir haben ja zum Beispiel, wenn man sich die Berliner Zeitung vor und nach dieser Veränderung anguckt, dann sieht man, dass wir nicht mehr diese 3 Ankündigungen oben haben. Die haben das Logo erdrückt. Die waren quasi oben und haben thematisch gesagt, was findet heute in der Zeitung statt. Gleichzeitig haben sie aber nach unserem Gefühl der Marke Berliner Zeitung gar keinen Raum zum Atmen gegeben. Das haben wir weggenommen und haben es durch eine Rotzeile ersetzt, wo jetzt einfach nur ein Thema, nämlich das wichtigste Thema an dem heutigen Tag, anmoderiert wird oder vorgetragen wird. Und ansonsten steht das Logo frei und es kann atmen, es hat Luft um sich und es ist dadurch, also das ist der Weißraum, der ihm einfach die Platz und den Raum gibt, dass ich am Kiosk sehe, das ist aufgeräumt, das hat eine klare Struktur und damit auch eine Wertigkeit. Und im Grunde genommen haben wir ja auch mehr aufgeräumt, als dass wir irgendwas neu gemacht haben. Also es ist einfach seit 97 viel passiert, hat sich viel verändert, vieles kommt dann so als einzelne Elemente da rein in die Zeitung und plötzlich gibt es dann halt mal den Blick von außen und man räumt gemeinsam auf und sagt, das brauchen wir eigentlich gar nicht und das entspricht gar nicht dem, wofür wir eigentlich stehen wollen. Und dann nimmt man einfach Dinge wieder weg und schafft so, also legt das wieder frei, worum es eigentlich geht.
Gemeinsames Aufräumen bei der Berliner Zeitung. Sabine Steuerwald und Alexander Lang von der Agentur Johansen und Kretschmer Strategische Kommunikation zur neuen Image-Kampagne der Berliner Zeitung. Und jetzt kann ich Sie ein bisschen updaten, glaube ich, auf den Club der toten Dichter. Denke ich mal, doch.
Ernst? ist das Leben. Heiter ist die Kunst.
Gleichspiegel strahlet, eins der anderen blickt zurück.
Radio 1 präsentiert Reinhard Repkes Club der Toten Dichter mit Dirk Darmstädter.
Morgen hangen wir am Galgen.
Der Club der Toten Dichter.
Drum lasst uns heute lustig sein.
Freude schöner Götterfunken.
Lustig sein.
Friedrich Schiller neu vertont. Am 8. November in der Berliner Passionskirche. Mehr Infos auf radio1.de.
Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum.
Radio 1, nur für Erwachsene und Räuber.
In Berlin ist er in dieser Woche wieder vergeben worden, der Journalistenpreis des Journalistenverbandes Berlin-Brandenburg, Langer Atem. Das muss man wirklich nehmen, das sind Auszeichnungen für Journalisten, die tatsächlich langen Atem haben, lange Energie brauchen für ihre Recherchen. Simone Wendle ist Chefreporterin der Lausitzer Rundschau und ist in diesem Jahr für ihre 2 Jahre dauernde Recherche über die rechtsradikale Szene in der Lausitz mit dem Berliner Journalistenpreis Langer Atem ausgezeichnet worden. Simone Wendle, herzlichen Glückwunsch zum Langen Atem 2013. Eigentlich überfällig gewesen, denn Sie sind schon lange bekannt, auch dem Journalistenverband mit Ihren Arbeiten. Vielleicht etwas tatsächlich zu dem langen Atem. Wie lange spüren Sie denn schon diesen Geschichten hinterher über das, was man allgemein so rechtsradikales Milieu nennt, Bomber, Glatzen und so weiter?
Also mit dem Thema Rechtsextremismus in der Lausitz beschäftige ich mich, seit ich Journalistin geworden bin, und das ist eine Weile her, also seit 1991. Da habe ich das immer wieder verfolgt, das Thema, aber das ist eben, was einfach so bei so einer Regionalzeitung daneben herläuft. Ich habe es kontinuierlich begleitet, aber es war jetzt nicht das zentrale Thema meiner Arbeit. So dass ich also schon eine gewisse Erfahrung mit dem Milieu und mit diesen Dingen habe. Und diese konkrete Recherche hier, um die es hier bei diesem Preis auch ging, das ist eine Geschichte, die ist ungefähr über 1,5-2 Jahre gelaufen.
Wenn Sie sagen, das ist eigentlich nicht so Ihr Thema gewesen und es ist in der Rückbetrachtung dann vielleicht doch so etwas wie eine rote Linie in Ihrer Arbeit, wie würden Sie sich denn selber definieren? Als jemand, der einfach nur nicht wegschaut? Oder was ist es genau?
Naja, nicht wegschauen ist schon richtig. Ich bin schon richtig neugierig und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber ich bin ja als Seiteneinsteigerin aus einem völlig anderen Beruf 1990 in den Journalismus gewechselt. Und da war ich schon richtig erwachsen und dabei habe ich mir auch was gedacht.
Das heißt, sagen Sie ruhig, woher Sie kommen.
Ich bin studierte Chemikerin und habe in dem Job bis zum Sommer 1990 auch gearbeitet und bin dann als Seiteneinsteigerin durch den ganzen politischen Umbruch, habe ich beim Tagesspiegel damals eine Chance bekommen und ich habe gesagt, es kommt erst wieder bei der nächsten Revolution in Deutschland, werde ich nicht mehr erleben. Also ich bin also wirklich als Seiteneinsteigerin aus einem völlig anderen Metier dort reingegangen, aber ich habe mir dabei was gedacht, was für meine Vorstellung Journalismus ist, nämlich nicht wegzugucken, hinzugucken, gesellschaftlich relevante Dinge aufzuschreiben und zu recherchieren. Das habe ich mir vorgenommen, das habe ich dann einfach mal so gemacht.
Nun wissen wir, dass es der Printbranche gerade nicht so gut geht. Einigen geht es besser als den anderen. Hilft so ein Preis bei der Arbeit?
Ach, naja. Also der Preis wird die wirtschaftliche Situation unseres Verlages nicht verändern, weder zum Guten noch zum Schlechten. Aber es ist einfach schön, wenn man eine gewisse Anerkennung bekommt, gerade nach so einer Recherche, wo man sich ja auch öffentlichen Gegenwind eingefangen hat. Und Cottbus ist eine Stadt mit 100.000 Einwohnern. Da ist es schon gut, wenn man dann weiß, da ist von außen, hat jemand drauf geguckt und hat gesagt, das war nicht alles verkehrt. Also ich glaube schon, dass mir das für die weitere Arbeit auch ein Stück weit Rückenhalt und Sicherheit auch geben wird.
Schützt er auch vor Bedrohung? Sie haben in Ihrer Dankesrede oder im Vorfeld im Vorstellungsgespräch gesagt, dass Sie auch mit Steinschlägen in Ihrer Wohnung zu tun haben. Sie sind ja jetzt nun dadurch extrem im Rampenlicht, wenn Sie Preise bekommen. Schützt das mehr oder ist das dann doch eher, wo dann andere aufmerksam werden und sagen, an der rächen wir uns mal?
Also ich glaube, letztendlich Öffentlichkeit schützt. Ich habe das schon mal erlebt, das war 2001, 2002. Ich habe damals so einen Immobilienskandal in Cottbus recherchiert, in der Baubranche, Schmiergeldgeschichten mit einer Menge alten Stasi-Verwicklungen. Und da hat dann sozusagen, wie ich immer sage, das Imperium zurückgeschlagen. Und da haben die dann versucht, nachdem es ihnen allzu viel wurde, so eine richtige Diffamierungskampagne über ein Anzeigenblatt und einen lokalen Fernsehsender zu inszenieren. Und das war schon gut vorbereitet, das war vom Feinsten. Die haben sich richtig dolle Mühe gegeben. Für eine Woche ungefähr hatte ich da sozusagen so, mich mit einer solchen Beurteilung auseinanderzusetzen. Also wenn das stehen geblieben wäre in der öffentlichen Meinung, der hätte von mir dort, wie mein Opa gesagt hätte, kein Hund mehr ein Stück Brot genommen. Und da ist dann aber Gegenöffentlichkeit hergestellt worden, indem Journalisten erst in Berlin und dann auch deutschlandweit darauf aufmerksam geworden sind. Das war auch noch im Sommerloch. Und irgendwie war das von den Jungs, so, die das angezettelt haben, etwas töricht. Weil ich war vorher, hatte vorher schon auch so Bedrohung, aber eher so mit mehr so psychologischen Spielchen erfahren. Und das hatten wir nicht öffentlich gemacht. Und als es dann mit dieser Kampagne da losging in diesem Anzeigenblatt und dem Lokalsender, dann hat der damalige Chefredakteur gesagt, so, jetzt ist gut, jetzt machen wir mal öffentlich, dass es hier schon richtige Drohungen gab. Und dann war das im Sommerloch. Und dann hat es diese dpa-Meldung in die Anmoderation der Tagesthemen mit Ulrich Wickert geschafft. Und da waren nämlich zwei Signalworte drin, nämlich Morddrohung und Stasi. Und dann lief das wie geschnitten Brot. Und da muss ich mal sagen, die das angezettelt haben, die Kampagne gegen mich, die haben sich getraut, niemandem ein Interview zu geben. Also da ist auch der Spiegel abgeblitzt. Ne? Also, und da muss ich sagen, da habe ich am eigenen Leibe erfahren, dass Öffentlichkeit wirklich schützt. In einem gewissen Maße ist das der beste Schutz, den man haben kann. Denn sich zu verstecken hat ja keinen Zweck. Und in Cottbus, ich bin bekannt wie ein bunter Hund mit einem Ohr, ich kann mich da nicht verstecken. Also für mich ist das jetzt Schutz.
Sie machen einen sehr ausgeglichenen und auch teilweise in Ihrem Augenwinkel sehe ich dann auch so ein kleines lustiges Zwinkern. Wie machen Sie das, mit solchen Themen den ganzen Tag sich zu beschäftigen und dann aber doch den Humor zu behalten und sehr ja, in sich zu ruhen geradezu?
Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das alles nur so vortäusche. Also heute Abend habe ich natürlich super gute Laune, aber es ist nicht immer so. Also ich bin auch nicht immer nur vergnügt bei diesen Dingen. Und zum Glück ist es, wie gesagt, nicht das einzige und zentrale Thema meiner Arbeit. Ich mache viele andere Dinge, die mich interessieren, die mich begeistern. Ich mache auch einfach mal Geschichten über Menschen, schöne Geschichten, die auch einfach Spaß machen, wo ich Freude daran habe, weil ich die Leute mag, mit denen ich zu tun habe oder weil ich spannende Dinge erzählt bekomme. Also es ist ein buntes Potpourri und das ist nur eine Facette und da gleicht sich das wieder aus. Außerdem habe ich einen Garten am Haus, da kann ich mich ab und zu mal ein bisschen austoben.
Sagen Sie uns noch ganz kurz, an welcher Geschichte Sie gerade arbeiten, die vielleicht sogar auch schon nächste Woche erscheint?
Da bin ich jetzt so ein bisschen, da habe ich zwei Themen ein bisschen auf dem Zettel. Einerseits eine Sache, die ist schon, da wollte ich noch mal etwas gründlicher nachfragen. Es gibt jetzt zunehmend von den Jobcentern Auseinandersetzungen auch vor den Arbeitsgerichten, dass sie gegen Unternehmen klagen wegen sittenwidriger Löhne. Und ich will mal gucken, wie weit das in der Region vom Ausmaß her vielleicht eine Rolle spielt und ob die Jobcenter da systematisch vorgehen oder ob das jetzt dem einzelnen Jobcenter überlassen ist, ob sie solche Sachen aufdecken und dann wirklich hartnäckig verfolgen oder auch nicht. Und die andere Geschichte ist, wir erscheinen ja als Rundschau auch in nordöstlichen Sachsen, zum Beispiel in Hoyerswerda. Und in Hoyerswerda hat es ja damals diese Ausschreitung gegen die Asylbewerber und gegen Gastarbeiter gegeben. Und ich habe damals miterlebt als Journalistin, wie die letzten Asylbewerber unter Polizeischutz aus der Stadt gebracht worden sind. Und jetzt soll bis zum Jahresende in Hoyerswerda wieder ein Asylbewerberheim eingerichtet werden. Das sorgt in der Stadt natürlich für Unruhe, für Diskussionen. Bei Facebook gibt es jetzt eine Gruppe, die pro Asylbewerber sich dort einsetzt. Aber es gibt auf der rechten Szene auch eine starke Seite, die versuchen so ein bisschen das zu kaschieren, wo sie herkommen. Das ist aber offensichtlich eine zielgerichtete Kampagne, die hier in Berlin-Hellersdorf ihren Anfang nahm, jetzt im Bestensee weitergeht, auch nach Sachsen getragen wird. Also da ist viel Spannung drin und viel Konflikt und dem will ich mich in den nächsten Tagen mal etwas näher widmen.
Simone Wendler von der Lausitzer Rundschau, Trägerin des Journalistenpreises Lange Atem 2013 und mit Katrin Rothe, hat den dritten Preis bekommen und Mario Kaiser den zweiten. Können Sie dann im Podcast auch noch kleine Interviews hören? Radio 1 mit dem Medienmagazin. Letzte Woche, Sie können sich vielleicht noch erinnern, wir hatten es kurz hier dokumentiert, wurden ARD und ZDF mit Hausaufgaben von den Chefs der Länder bedacht. Das Konzept über die Neuverteilung ihrer Spartenprogramme von Phoenix bis BR Alpha, Tagesschau 24, ZDF Info überzeugte eigentlich, aber dann kam etwas dazwischen. Beim Konzept eines gemeinsamen Jugendkanals gab es dann plötzlich Bedenken und Nachbesserungsbedarf. Es hieß ja, die Finanzierung mache den Ministerpräsidenten Sorgen. Zwei Drittel kämen von der ARD und ein Drittel vom ZDF. Aber eingespart würden ARD 1 Plus, 1 Festival und ZDF Kultur. Synergien brächten ebenfalls finanzielle Effekte. Aber was hat den Länderchefs nun nicht gefallen? Das habe ich mir vor der Sendung genauer erklären lassen vom Chef der Staatskanzlei und Minister für Europa- und Medienangelegenheiten von Sachsen-Anhalt, Rainer Robra, CDU.
Also den Länderchefs hat am Ende zum einen die zu garantierende Beitragsstabilität oder sie hatten Zweifel, ob das Konzept von ARD und ZDF wirklich die Beitragsstabilität garantieren wird. Und zum anderen überzeugte sie mehrheitlich auch das Programmkonzept noch nicht wirklich. Das ist ja nur in relativ kurzer Zeit auf einigen wenigen Seiten zusammengefasst worden und in dem Vorgespräch auf CDS-Ebene haben auch die beiden Intendanten Marmor und Bellut zugestanden, dass in der Kürze der Zeit das natürlich noch kein abgerundetes Gesamtkonzept sein konnte, sondern dass durchaus noch Feinschliff erforderlich ist und dies soll nun nachgeholt werden.
Beim Programm denke ich immer so als Staatsbürger, der Staatsferne im Rundfunk garantiert sieht, können die Ministerpräsidenten sowieso nicht mitreden. Und beim Finanzkonzept, das ist doch ziemlich plausibel, dass man sagt, man wird die Rundfunkbeitragszahler nicht zusätzlich belasten.
Die Worte hörten wir wohl, dass es zu keiner weiteren Belastung kommt. Allein es fehlte dem einen oder anderen Ministerpräsidenten dann doch noch der Glaube. Die 45 Millionen, von denen, wie Sie ja schon bemerkt haben, 30 Millionen die ARD und 15 Millionen das ZDF tragen sollen, sind für ein jugendtypisches Angebot trimedialer Natur, weiß Gott nicht viel. Wir wissen, dass die BBC ein Vielfaches dieser Mittel zur Verfügung stellt und die derzeitige Dichte des Programmkonzepts lässt noch keine ausreichende Einschätzung zu, ob die Mittel am Ende eben wirklich ausreichen, um das zu verwirklichen, was sich die Intendanten und ihre Gremien, also die Rundfunkanstalten, aber auch die Politik vorstellen. Die Politik macht natürlich kein Programm, das ist richtig. Das liegt in der Autonomie der Anstalten. Aber die Politik muss ja den Auftrag erteilen und der Auftrag für ein trimediales Jugendangebot kann sich nicht darin erschöpfen zu sagen, macht mal bitte ein trimediales Jugendangebot, sondern wir müssen ja auch gerade wegen der Online-Seite, wegen der Internetangebote, dann am Ende auch noch den publizistischen Mehrwert beurteilen können. Wir müssen dafür den Drei-Stufen-Test durchführen können. Wir müssen das mit der Kommission abstimmen können. Und dafür ist das Programmkonzept eben im Moment noch nicht ausgereift genug.
Es hieß, dass es auch einen Wunsch gäbe nach einem Jugendbeirat. Das gab es sogar schon mal beim Jugendfunk der DDR, weil man wusste, dass Jugendliche eine besonders sensible Zielgruppe bilden, die authentische Sendungen wünschen. Nichts ist peinlicher als gekünstelte Jugendsprache. Wie soll der konkrete Jugendbeirat beim ARD/ZDF-Jugendprogramm aussehen? Also welche Kompetenzen soll er haben?
Ja, das ist noch nicht ausdiskutiert. Es ist richtig, dass von einigen Bundesländern diese Überlegung in den Kreis der Rundfunkkommission hineingetragen worden ist. Das wird man am Ende dann halt auch noch unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten der originären Gremien weiterentwickeln müssen. Also die Federführung läge ja bei der ARD, beim SWR. Der ZDF-Rundfunkrat hat sich ja mit dem Grobkonzept schon befasst und auch da den Ausschüssen des ZDF die weitere Arbeit auf der Grundlage dieses Konzepts empfohlen. Wenn nun dann ein Jugendbeirat berufen wird, wird man seine Zuständigkeiten und natürlich letztlich auch seine Zusammensetzung mit den Gremien der von ARD und ZDF koordinieren und abstimmen müssen.
Nun ist da mehr drin in solch einem Paket. Es geht auch um die 7-Tage-Regelung bei den Mediatheken, weil natürlich, wenn man sich über ein Jugendprogramm austauscht, es geradezu praktisch wäre, auch nicht lineare Jugendprogramme vorhalten zu können. Gibt es da schon eine Lösung?
Naja, der Auftrag ist ja von den Ministerpräsidenten für die Rundfunkkommission jetzt erteilt worden, zur Klärung dieser Frage auch zum Beispiel mit der Kommission in den Meinungsaustausch einzutreten. Das war ja seinerzeit ein Kompromiss mit der Europäischen Kommission. Wir haben der Kommission versucht deutlich zu machen, dass der Auftrag zur Programmveranstaltung in Deutschland nicht so umfassend und so kleinteilig sein kann, wie das Board es der BBC vorgeben kann. Und auf der anderen Seite hat die Kommission dann von uns das Zugeständnis verlangt, dass dann die Programminhalte nicht ad infinitum auf den Servern zur Verfügung stehen, in den Online-Angeboten. Das hat sich jetzt ein bisschen durch die Entwicklung auch der Mediatheken und die Nutzungsgewohnheiten, die sich auch da ja mittlerweile herausbilden, relativiert. Beim Jugendangebot, das wie gesagt ja kein linear ablaufender Kanal sein soll, sondern trimedial im Hörfunk, im Fernsehen und online in einem neuen Zusammenspiel präsentiert werden soll, drängt es sich geradezu auf, dass die 7-Tage-Regelung nicht sinnvoll ist, weil ja auch immer wieder neue Jahrgänge in dieses Angebot hineinwachsen, bei Serien beispielsweise dann Zugriff haben müssen auf die früheren Folgen, um eben überhaupt Schritt halten zu können mit diesem Angebot und viele andere Aspekte dieser Art mehr spielen da eine Rolle und das wird nun insbesondere mit der Kommission abzustimmen sein. Für uns ist das ein relativ einfacher Eingriff in den Regelungsbestand des Rundfunkrechts. Aus Sicht der Kommission wird sicherlich noch Überzeugungsbildung zu leisten sein.
Dann steckt auch noch ein bisschen Konfliktpotenzial drin bei BR Alpha. Der soll nach den Plänen künftig ein ARD-Sender sein, also nicht nur vom Bayerischen Rundfunk veranstaltet. Der Bayerische Rundfunk will aber weiterhin dafür das Geld geben. Fürchten Sie da möglicherweise einen Konflikt mit der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs? Werden die Länder also darauf beharren, dass der Bayerische Rundfunk das finanziert oder eher nicht?
Also das ist jetzt ja Stand der Diskussion. Die findet sich auch in dem Beschluss der Ministerpräsidenten, dass wir es zwar sozusagen in den Sender, in den Programmbestand der ARD integrieren, aber in ausschließlicher Veranstaltungs- und Finanzverantwortung des Bayerischen Rundfunks. Wir vertrauen darauf, dass das auch in Zukunft so bleibt. Sollte sich das eines Tages ändern, hätten wir das von Ihnen beschriebene Problem, dass es den Finanzrahmen, den die KEF definiert, verändern würde. Zurzeit wäre das sozusagen nur ein nachholender ordnungspolitischer Korrekturbedarf. Wir haben ja im Rundfunkstaatsvertrag Bayern Alpha bisher sozusagen jenseits der ARD-Programme nur als, wenn man so will, regionales Programm für Bayern geregelt. Die Realität ist, dass die Bayern Alpha mittlerweile über praktisch alle Ausspielmöglichkeiten deutschlandweit erhalten können und dann sollte man da nicht päpstlicher als der Papst sein, sondern sich damit abfinden, dass Bayern Alpha also auch in die ARD-Sendefamilie aufgenommen wird. Aber für uns ist Conditio sine qua non, dass eben auch dauerhaft die Finanz- und Veranstaltungsverantwortung des Bayerischen Rundfunks gewahrt bleibt.
Das gesamtmedienpolitische Paket bedarf ja einer Koordinierung. Es gibt dafür aus meiner Perspektive zurzeit zwei Gremien, die das machen. Einerseits, Sie haben sie erwähnt, die Rundfunkkommission der Länder. Dann gibt es aber noch die AG Beitragsstabilität, die eben darauf achtet, in der Tat, dass hier es zu keinen Verwerfungen kommt, gerade auf dem Gebiet des Rundfunkbeitrages. Wer hat das letzten Endes federführend in der Hand?
Na, die Rundfunkkommission, die Arbeitsgruppe Beitragsstabilität, ist eine Arbeitsgruppe der Rundfunkkommission, in der wir eben alle diese Elemente kritisch begleiten, die unter dem Blickwinkel der längerfristigen Beitragsstabilität, also 17,98 Euro, von Bedeutung sind. Und da ist zum einen das Beitragsaufkommen, das wir ja nach der Umstellung von der Gebühr auf den Beitrag immer noch nicht abschließend definieren können. Und dann eben all das, was von den Rundfunkanstalten traditionell verantwortet wird. Das Bundesverfassungsgericht hat uns wiederholt darüber belehrt, und das ist dann eben ja auch richtig so, dass wir Beitragsstabilität nicht im Rahmen der Beitragsstaatsverträge gewährleisten dürfen, sondern dass wir da das umzusetzen haben, was die KEF auf der Grundlage der Anmeldung der Anstalten als wirtschaftlich vertretbar definiert hat. und dass also die Domäne der Politik auf dem Felde des Auftrags zur Veranstaltung von Rundfunk und dessen Konkretisierung liegt. Also insofern beschäftigt sich die Arbeitsgruppe Beitragsstabilität auch mit diesen Fragen. Aber letztendlich läuft das in der Rundfunkkommission zusammen, in der dann ja eben die Staatsverträge abgestimmt und soweit vorbereitet werden, dass die Landtage beteiligt werden, weil ohne die Ratifikation in den Landtagen am Ende kein Staatsvertrag das Licht der Welt erblickt, wie wir es ja beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag schon einmal erlebt haben.
So, Rainer Rober, er ist Chef der Staatskanzlei und Minister für Europa- und Medienangelegenheiten von Sachsen-Anhalt. Ich bedanke mich für den Einblick in Ihre Arbeit.
Ja, gerne, danke.
Radio 1.
Soweit der offizielle Teil des Medienmagazins. Hier nun, wie angekündigt, im Podcast Bonustrack zwei kleine Siegerinterviews. Zum einen mit Mario Kaiser. Er ist freier Journalist, erhielt den zweiten Preis für seine Langzeitreportagen zu Sozialstaat und Prekariat. Er arbeitet für Brand 1 und das SZ-Magazin. Und gleich im Anschluss hören Sie Katrin Rothe. Sie erhielt den dritten Preis für ihren Film Betongold, eine Produktion RBB Arte. Die Chronik der Entmietung ihrer eigenen Berliner Wohnung. Aber zuvor erstmal Mario Kaiser.
Mario Kaiser, herzlichen Glückwunsch vom RBB Medienmagazin. Sie sind ja jemand, der eher im Verborgenen recherchiert. Also Sie holen Protagonisten ans Tageslicht, die man vielleicht sieht, aber wo man sich nicht traut, sie anzusprechen. Wie finden Sie tatsächlich Ihre Helden?
In dem Fall war es so, dass ich beide Protagonisten, sowohl den Tagelöhner als auch den Herrn Läufer, in der Jobvermittlung Neukölln gefunden habe, weil ich in der Zeit, als ich einen Tagelöhner porträtieren wollte, eine Woche lang jeden Morgen um 4 Uhr in der Jobvermittlung Neukölln mich in einen Raum gesetzt habe, in dem die Männer, die dort jeden Tag kommen, um nach Arbeit zu suchen, sich aufhalten und sie warten dort jeden Morgen auf die Verlosung der Reihenfolge, in der die Jobs vergeben werden, wenn es Jobs gibt. Und da sind mir sowohl der Herr Insche als auch der Herr Läufer sehr schnell aufgefallen. Und zu dieser Phase glaubte ich auch noch, dass der Herr Läufer vielleicht auch der Protagonist für meine Tagelöhner-Reportage sein könnte. Aber dann stellte sich sehr schnell heraus, dass der Herr Läufer eine ganz andere, eine ganz eigene Geschichte ist. Aber beide Reportagen haben in der Jobvermittlung Neukölln in diesem Warteraum ihren Anfang gefunden.
Sie wurden nicht zu Unrecht für den langen Atem bei solch Recherchen ausgezeichnet, weil das ist ja erstmal nur eine Beobachtung, die Sie da sammeln. Dann müssen Sie sich mit dem Protagonisten irgendwie arrangieren, ohne das Sujet oder Ihren Beobachtungsgegenstand zu verfälschen. Wie machen Sie das?
Ich versuche in der Regel nicht zu viele Fragen zu stellen. Und dazu ist es auch wichtig, dass es Protagonisten sind, die das auch aushalten, dass man sie nicht ständig befragt. Weil ja ich so wenig wie möglich eingreifen will in deren Leben, auch verändern will in deren Leben. Und es da auch Momente gibt, in dem es ein Eingriff sein kann, wenn ich da eine Frage stelle. Und damit konnten beide Protagonisten sehr gut umgehen. Sie waren beide Männer, die auch Schweigen aushalten können. Und in dem Sinne waren sie beide sehr gute Protagonisten.
Lothar Jörg Wagner vom RBB Medienmagazin. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Nun kann man ja der Auffassung sein, wenn man Filme macht, das ist schon Auszeichnung genug, weil genügend Dokumentarfilmer ringen um Sendeplätze. Aber nun gibt es zusätzlich noch den langen Atem drauf. Ist das möglicherweise auch ein Freibrief für den nächsten Film oder ist das einfach immer wieder ein neuer Kampf?
Ist immer wieder ein neuer Kampf. Auch der Film war ein neuer Kampf. Also ich habe ja schon mal einen Krimi-Preis bekommen, aber das heißt nicht, dass die Redaktion meine Filme durchwinken. Gerade Langzeitreportagen haben sind sehr schwer zu finanzieren. Also auch, es gibt ja jedes Jahr einen Krimi-Preis und es gibt weniger Sendeplätze als preisgekrönte Dokumentarfilme.
Braucht man also mehr einen langen Atem, um die Sendeplätze zu ergattern oder ist dann doch schon das Thema Entmietung vielleicht dann doch der größere Akt dann?
Also hier war es so, dass es am Anfang kein Thema war. Es hieß immer, ihr in Berlin, ihr also zahlt doch zu wenig Miete oder was ist denn das für ein Thema? Und dadurch, dass es jetzt einfach passiert ist in dem Fall und ich einen sehr engagierten Kameramann habe, Martin Langner, der einfach gesagt hat, komm, wir drehen mal halt einfach weiter. Und ich dann ein DEFA-Recherchestipendium erst bekommen habe und dann halt Mut hatte, weiterzumachen. Es war in der Zeit von diesen Anrufen, die ich bekommen hatte, also wo immer ein Käufer mich immer angerufen hat und mich zum Auszug drängen wollte. Und dann war die Gerichtsverhandlung und dann ist, also der RBB hat auch relativ ziemlich zeitig gesagt, wir würden es gerne machen, aber da eben der Trickfilm immer Geld kostet, kam dann Arte später dazu. Und man, also war es hier eine Mischung. Also ich brauchte einen langen Atem, die Geschichte durchzuhalten. Ich brauchte einen langen Atem, die auch finanziert zu bekommen und auch machen zu können.
Trickfilm war ein schönes Stichwort. Das ist ja eher eine Form, die man so nicht mehr kennt. Das war früher immer ein bisschen verpönt als Kurzfilm, als Film vor dem Hauptfilm oder als Kinderfilm. Sie benutzen Animationen, um Sachen nachzustellen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand macht. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Das ist richtig gut hergeleitet, gerade weil ich habe tatsächlich gedacht, ich wäre Trickfilmerin und mich haben aber immer sehr Themen interessiert. Und dann wollte ich mit meiner Arbeit auch Geld verdienen, nachdem ich mein Studium der experimentellen Filmgestaltung, wo ich mich auf Trickfilm spezialisiert habe, abgeschlossen hatte an der UdK und wollte mal Geld verdienen. Und dann gab es entweder nur Gewalt und Sex so im Spätabends im TV-Programm oder sowas. Oder es gab eben Kindersachen und das war beides nicht das, was ich mit Trickfilm machen wollte. Ich wollte also Dinge zeigen, die man halt so nicht anders ausdrücken kann, also die ich nicht in der Lage bin, anders zu veranschaulichen. Und jetzt so, ich konnte zum einen diese Situation nachstellen, also wenn die Käufer da waren, das ist offensichtlicher an dem Trickfilm, aber ich kann halt auch sowas Komplexes wie eine Wohnungsbesichtigung zum Beispiel reduziert auf das zeigen, was da in einem vorgeht, also indem ich nur ganz kurz so eine Geste zeige oder so. Also indem ich kleine Gesten zeige, kann man eigentlich das sehr doll herausarbeiten, was alles so dahinter steht. Also ich liebe dieses Ausdrucksmittel.
Sie haben in Ihrer Dankesrede erwähnt, dass eigentlich so Themen wie NSA, Observierung, Mehlschnüffelei auch wichtige Themen sind. Das ist ja nicht nur Bescheidenheit, dass Sie sagen, andere Themen sind genauso wichtig. Sie haben einen ganz konkreten Anlass dafür gehabt.
Ja, weil ich erlebt habe, wie man doch eingeschüchtert wird, zum Beispiel eben von einem Vermieter in diesem Fall und man anfängt unsicher zu werden, kann der vielleicht die E-Mails, die wir uns im Haus hin und her schicken, kann der die vielleicht sehen, dass es dazu geführt hat, dass manche sehr offen damit umgegangen sind und andere wieder eigentlich nicht viel geschrieben haben und immer nur von Tür zu Tür gesprochen haben, was natürlich nicht schön war für die Leute, die alle Informationen ins Netz gestellt haben. Also ich kann nur aufrufen zu absoluter Transparenz. Man sollte wirklich auf seine Nachbarn vertrauen. Man kann auch auf einem E-Mail-Verteiler vertrauen. Also bevor, selbst wenn die NSA jetzt nachguckt, ein Vermieter kann jetzt noch nicht so einfach Mails einfach sich Informationen geben lassen und vor allem noch nicht, auch hier in Deutschland. Und aber es ist ein Recht, um was wir kämpfen müssen. Also dass wir den Schutz vor Überwachung dafür. Es kann jeden betreffen, also es kann uns ganz speziell betreffen. Es kann auch Leute betreffen, die sagen, ich habe eigentlich nichts zu verbergen. Das war in unserem Haus der Fall. Und was noch viel schlimmer ist als die Überwachung selbst, ist die Angst vor der Überwachung. Und was mich sehr berührt, ist, dass ich jetzt im Anschluss von Hausgemeinschaften erfahren habe, die sich schon nicht mehr trauen, einen Haus-E-Mail-Verteiler zu machen. Und die das sogar von Mietanwälten bestärkt werden. Das halte ich für eine ganz gefährliche Entwicklung.
Die Preisträger des zweiten und dritten Preises vom Langen Atem, Mario Kaiser und Katrin Rothe. Und jetzt ein kleiner Rücksturz in die Vergangenheit vom Medienmagazin des 9. Juni 2012. Das Interview mit Brigitte Fähle, kurz nach ihrer Amtsübernahme als Chefredakteurin der Berliner Zeitung. Die Meldung kam in der Medienmagazin Freien letzten Woche via Mediendienst Kress. Sie wurde zuerst nicht kommentiert, dann aber doch bestätigt. Der bisherige gemeinsame Chefredakteur von Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau, Uwe Vorkötter, räumt seinen Platz auf Initiative des Verlags M. Dumont Schauberg und macht Platz für zwei Nachfolger. Spiegel Online recherchierte dafür persönliche Gründe des Verlegers Alfred Neven-Dumont, der sich sehr stark über ein Interview mit Dr. Matthias Döpfner, dem Springer Vorstandsvorsitzenden, aufgeregt haben soll, das Uwe Vorkötter nicht nur führte, sondern auch noch abdruckte. Der Springer-Konzern war sehr umtriebig gewesen, über den Konflikt mit Sohn Konstantin Neven-Dumont zu berichten und seitdem sei das Verhältnis zu Springer belastet. Wechsel also bei der Frankfurter Rundschau und der Berliner Zeitung. Ich besuchte in Berlin die Neue, die seit 30 Jahren in Berlin lebt, 1990 von der Taz zur Berliner stieß. Brigitte Fähle.
Anspruchsvoller Journalismus, spannende Kontroversen, erstklassige Reportagen.
Und das alles im übersichtlichen Layout der Berliner Zeitung.
Brigitte Fähle, ich als Beobachter der Berliner Zeitung, durch das Medienmagazin immer wieder periodisch natürlich genau hinsehend, war überrascht über den Wechsel an der Führungsspitze der Berliner Zeitung. Waren Sie selbst auch?
Ich war auch überrascht. Die ganze Redaktion war überrascht. Also das hat sich jetzt nicht lange angedeutet oder ist nicht durch lange vorherige Ereignisse, hat sich das nicht so entwickelt. Deswegen waren wir alle überrascht und es ist jetzt eine schnelle und rasche Entscheidung gewesen und das ist auch jetzt gut für die Redaktion, dass sie wieder nach vorne blicken kann.
Ist das nur eine persönliche Entscheidung des Verlegers Alfred Neven-Dumont gewesen? Man las, es gab persönliche Differenzen zum alten Chefredakteur Uwe Vorkötter oder ist das auch ein Signal, dass strukturelle Veränderungen in der Berliner Zeitung und überhaupt im Verlag im Zusammenhang mit der Frankfurter Rundschau geplant sind?
Also Uwe Vorkötter hat bei seinem Abschied hier letzte Woche gesagt, Chefredakteursverträge sind Verträge auf Zeit. Es gibt immer die Möglichkeit, dass man einen Chefredakteursvertrag auflöst. Er sieht das deswegen ohne Groll und ohne besonderen Interpretation. Und mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Es ist auch eine publizistische Entscheidung, die mit Uwe Vorkötter meiner Ansicht nach ohne weiteres auch möglich gewesen wäre. Also ich sehe da jetzt mit mir gar keinen Kurswechsel. Aber die dahinterliegende publizistische Idee, die wir auch in den letzten Monaten hier diskutiert haben, ist, die Berliner Zeitung berlinischer zu machen.
Das wäre ja die Abkehr von dem Gedanken, Erich Böhme sagte mal, die Washington Post für Deutschland zu entwickeln mit der Berliner Zeitung, was man nie immer so ganz wirklich ernst genommen hat. Aber dieser überregionale Anspruch der Berliner Zeitung wurde lange Zeit ganz hoch gehalten. Genauso auch bei der Frankfurter Rundschau. Man wollte mit einer nationalen Ausstrahlung agieren, neben Süddeutscher Zeitung, neben FAZ und neben der Welt.
Also mit diesem Wort von der Washington Post, was ja jetzt inzwischen, ich weiß nicht, über 20 Jahre her ist, hat Erich Böhme, ich habe ihn wirklich sehr geschätzt und sehr gemocht, aber damit hat er einen wirklichen, Schaden ist jetzt übertrieben, aber ein Missverständnis in die Situation gebracht, das überhaupt unausrottbar ist. Also die Berliner Zeitung war schon immer eine Zeitung, die zu 90% in Berlin gelesen wurde, von Berliner Lesern gelesen wurde. Berliner Leser leben nicht auf einem Dorf, sondern die leben in der Hauptstadt Deutschlands. Das heißt, sie sind ganz vielfältig interessiert. Berlin ist seit dem Mauerfall eine Stadt, in die sehr, sehr viele Besucher kommen aus der ganzen Welt. Die Kreativwirtschaft boomt, wo alle Berühmtheiten irgendwie mindestens einmal übernachtet haben. Deswegen, man kann in Berlin keine Zeitung machen, die nicht eine weltoffene, breit interessierte und sozusagen fast international denkende und interpretierende Zeitung ist. Das heißt aber doch nicht, dass wir mit den überregionalen Zeitungen konkurrieren, sondern wir konkurrieren auf unserem Berliner Markt auch mit den anderen Berliner Zeitungen. Und die Absicht, die es schon immer gab und die wir jetzt wahrscheinlich noch mal verstärken, ist, wir wollen in Berlin die Nummer eins sein. Wenn jemand nach Berlin kommt und sich fragt, welche Zeitung lese ich, dann möchte ich, dass die Berliner Zeitung diejenige ist, von der dieser Mensch das Gefühl hat, die hat die Stadt am besten verstanden, die stellt die richtigen Fragen und die gibt Antworten auf die Probleme oder die Fragen, die jemand hat, wenn er nach Berlin kommt. Und von dieser Zeitung wird er am besten unterhalten.
Mehr berlinischer sein, heißt das, dass Sie noch tiefer in die einzelnen Bezirke wollen? Also was in einzelnen Straßen, was in den Kiezen passiert? Oder heißt das, berlinisch auch in Verbindung mit der Regierungshauptstadt berlinischer zu sein?
Ich glaube nicht, dass man das voneinander trennen kann. Also die Berliner fahren möglicherweise jeden Tag am Reichstag vorbei und fragen sich natürlich, wie geht's da drin den Abgeordneten oder den Ministern in ihren Ministerien. Sie leben aber in einem Kiez und das, was da passiert, bewegt sie auch. Es wäre jetzt eine Illusion, sich vorzustellen, dass die Berliner Zeitung flächendeckend sowas wie Stadtteilberichterstattung machen kann. Aber ich glaube schon, dass wir stärker, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, aus den einzelnen Stadtteilen relevante Geschichten erzählen sollten. Also wir werden nicht diejenigen sein, die sagen, vor deiner Haustür wird der Zebrastreifen erneuert, aber wir werden wahrscheinlich diejenigen sein, die sagen, um die Ecke wohnt ein ganz interessanter Mensch, der zum Beispiel ganz tolle ehrenamtliche Arbeit macht und das erzählen wir jetzt mal ganz groß, weil es relevant ist und auch exemplarisch für die ganze Stadt. Also in diesem Spannungsfeld wird sich das bewegen und wir werden nicht die überregionale Berichterstattung vernachlässigen, das absolut gar nicht. Wir haben Korrespondenten in der ganzen Welt, die werden wir auch behalten und die werden auch weiterhin ihren Platz in der Zeitung finden.
Inwieweit ist es dann noch sinnvoll, an dem Konzept des ausgelagerten Redaktionsmodells festzuhalten? Also sprich, eine Content-outgesourcete Redaktion zu halten, die auch für andere Zeitungen zuarbeitet und damit, das war ja davor von der letzten Zeit, möglicherweise auch das Profil der unterschiedlichen Zeitungen nicht mehr so stark erkennbar zu machen.
Auch da, glaube ich, liegt ein Missverständnis vor. Also die Redaktionsgemeinschaft, die ich ja bis jetzt geleitet habe, hatte nicht die Aufgabe, einzelne für einzelne Blätter profilierte, besonders profilierte Texte zu machen, sondern die Redaktionsgemeinschaft war explizit dafür da, die Dinge gemeinsam zu machen, die man für alle gemeinsam machen kann. Also sprich für die Frankfurter Rundschau, für die Berliner Zeitung, für den Kölner Stadtanzeiger und für die Mitteldeutsche Zeitung. An diesem Ziel hat sich überhaupt nichts geändert. Also die Redaktionsgemeinschaft, die brauchen diese vier Blätter weiterhin ganz dringend. Also alle vier beziehen sich mit ihrer Wirtschafts- und Politikberichterstattung auf die Redaktionsgemeinschaft. Alle vier werden von der Redaktionsgemeinschaft mit Texten, mit Interviews, mit Kommentaren und so weiter beliefert. Und das wird so bleiben. Wenn man jetzt sagt, wir wollen uns in Berlin stärker auf den regionalen Markt fokussieren, tangiert das die Arbeit der Redaktionsgemeinschaft zunächst mal gar nicht.
Wie bleibt dann die Verzahnung mit der Frankfurter Rundschau erlebbar für Sie? Also es gibt dann offenbar ja auch einen, so liest man zumindest, Chefredakteur für die Frankfurter Rundschau und nicht mehr ein Supervisor für alle beiden Zeitungen. Ist das sozusagen die Abkehr oder anders formuliert das Prinzip Try and Error im Verlag Neven Dumont?
Nein, überhaupt nicht. Auch da bleibt im Grunde alles, wie es ist. Das Team in Berlin, das bislang den Mantel der Frankfurter Rundschau und den Mantel der Berliner Zeitung produziert hat, wird auch weiterhin beide Mäntel produzieren und wird kooperativ mit der Redaktionsgemeinschaft sozusagen die Texte und die Themen entwickeln. Ich werde in ganz enger Abstimmung mit dem Frankfurter Chefredakteur, wenn er denn benannt ist, grundsätzliche Fragen der Frankfurter Rundschau erörtern. Aber die Verantwortung für die Produktion des Mantelteils der Rundschau, insbesondere für die überregionale Ausgabe, also die auch überregional Verbreitung findet, sage ich, die bleibt in Berlin. Dort wird sie produziert und da wird sie auch gedacht und entschieden.
Sie sagten eingangs des Interviews, Chefredakteurspositionen sind Positionen auf Zeit. Wie viel Zeit haben Sie, um die Zeitung, die Berliner Zeitung, berlinischer zu machen und auch, ich sag mal, den Verleger so zu stimmen, dass er Ruhe reinbringt in die Berliner Zeitung und auch, dass die Leser, Stichwort Finanzinvestoren, da gab es also massive Abbestellungen aus Protest, dass Herr Dippenbrock damals diese Position übernommen hat. Und das haben wir ja auch dokumentiert im Medienmagazin. Also das war tatsächlich schon auch aus emotionaler Bindung mit der Berliner Zeitung ein Protestabbestellen in jener Zeit.
Ja, aber es war kein massenhaftes Protestabbestellen. Ich weiß das. Ich war damals auch nicht dafür, dass der Finanzinvestor die Zeitung kauft. Wir haben da viele gute Argumente dagegen gehabt und ich denke, wir hatten auch recht mit unseren Argumenten damals. Aber die vielleicht sogar Hoffnung vieler Redakteure, dass die Leserschaft sich in Massen hinter die Berliner Zeitung und hinter die alten Eigentümer stellen würde, das ist leider gar nicht so gewesen. Und dass sich in der Zeitung gar nicht so wahnsinnig viel geändert hat in dieser Phase Dippenbrock und sich auch in den letzten 5 Jahren in der Zeitung nicht so massives geändert hat, glaube ich nicht, dass die Leserschaft jetzt diese Veränderungen so wahrnimmt, dass sie sich aufgewühlt und verunsichert fühlt. Die Redaktion natürlich, das ist was anderes. Für die Redaktionen, im Übrigen nicht nur für die Redaktion der Berliner Zeitung, das können Sie bundesweit beobachten. Für Zeitungsredaktionen sind die Zeiten eine Zumutung. Da will ich überhaupt nicht drum herum reden. Also die Branche ist in einer Krise. Die Anzeigenerlöse gehen zurück. Die Auflage der Berliner Zeitung ist Gott sei Dank stabil. Also da wissen wir, unsere Leser mögen uns und wollen uns. Gleichwohl sind alle Zeitungen derzeit in einer schwierigen Situation. Alle müssen sich überlegen, wie übersetzen wir unseren guten Journalismus ins Internet. Die Verlage müssen sich überlegen, wie können wir damit Geld verdienen. Und dass diese Veränderungen natürlich in den Redaktionen spürbar sind, das ist vollkommen klar. Und das können wir den Kollegen auch leider nicht vollkommen ersparen.
Das Internet hilft ja auch bei dem Vorhaben, lokaler zu werden, berlinischer zu werden. Haben Sie da tatsächlich gedacht, die Ressourcen des Webs zu nutzen, um die Leute auch in der Kompetenz abzuziehen, die ja vor Ort leben und ihnen vielleicht Informationen zugeben können? Also Stichwort, was es früher mal gab, Volkskorrespondent.
Also Volkskorrespondenten werden wir mit Sicherheit in dieser Form keine einsetzen. Wir glauben an den Journalismus. Also wir glauben nicht, dass jeder einfach schreiben kann und dann stellt man das ins Netz und dann erscheint eine ganz vielfältige Webseite. Also wir sind Journalisten und wir bleiben Journalisten und deswegen alles, was bei uns ins Netz geht, das ist nach journalistischen Kriterien auch erstellt. Daneben gibt es natürlich vielfältige Möglichkeiten, das Netz als Informationsplattform zu nutzen, mit Veranstaltungshinweisen, mit Hinweisen auf das, was so los ist im Stadtteil und so weiter. Also das werden wir auch sicherlich ausbauen in nächster Zeit, aber wir werden nicht eine Internetseite machen, die wo sozusagen jeder draufschreiben kann, was ihm gerade so einfällt. Das machen wir.
Brigitte Fährle, die neue Chefredakteurin der Berliner Zeitung.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu verwenden.